Börsenradio Network. Der Kommentar.
Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 am Finanzmarkt tätig und habe in dieser Zeit 69 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht und war an fast 400 Kapitalmarkttransaktionen zusätzlich zum Großteil federführend beteiligt.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Herr Rosinger, das klingt schon, als sind Sie sehr, sehr lange und sehr, sehr erfahren an der Börse unterwegs. Wenn Sie sich zurückerinnern, können Sie sich an so eine lange Rallye an den Börsen erinnern? Also Börsenboom in den USA, Eurostox, DAX, trotz wirtschaftlichen Zweifel, Belastungen durch Corona muss verarbeitet werden, Krieg in der Ukraine. Warum sind die Börsen so stabil, so resilient?
Naja, ein wesentlicher Punkt war natürlich die mangelnde Alternative. Wir hatten ja viele, viele Jahre eine sehr geringe Zinslandschaft mit sehr geringen Zinserträgen beziehungsweise Nullzinsen oder negativen Zinsen für entsprechend professionelle Anleger mit größeren Guthaben. Somit war natürlich klar, dass hier Anlagealternativen gesucht wurden. Das Ganze waren dann teilweise Immobilien, aber natürlich immer öfter auch Aktien. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir dann eine, bedingt durch Corona und diese Helikoptergeldverteilung in Kombination mit den damals noch niedrigen Zinsen eine Inflationierung erreicht haben. Und Aktien sind natürlich Sachwerte und Sachwerte steigen auch dann, wenn es eine Inflationierung gibt. Und da sind natürlich auch entsprechend Aktien gestiegen. Sie fragen, ob ich eine derart lange Rallye ununterbrochen gesehen habe in der Vergangenheit. Ich sehe es nicht als eine Rallye, sondern ich sehe es als verschiedenste Stufen davon, weil es hat dazwischen natürlich Rücksetzer gegeben. Es hat den Corona-Rücksetzer gegeben, der durchaus bemerkenswert war. Es hat den Rücksetzer gegeben, wie der Ukraine-Krieg begonnen hat. Ich sehe das nicht als eine Rallye, sondern ich sehe das so, dass es sehr wohl Zensuren gegeben hat, aber man dann bemerkt hat, die Zäsur war nicht gerechtfertigt in dieser Höhe und dann hat es im Prinzip eine Aufholreaktion gegeben und man hat dann die Inflationierung gehabt und Aktie als Sachwert entdeckt. Und deswegen ist es dann entsprechend wieder nach oben gegangen. Wenn Sie mich fragen, ob es so weitergehen wird, dann kann ich Ihnen sagen, mit Sicherheit wird es nicht so weitergehen auf breiter Basis. Es wird einfach eine Selektivierung wieder kommen nach Unternehmen und Sektoren. Das heißt, dass einzelne Unternehmen wird wieder entscheidender werden und gute Unternehmen werden natürlich weiter mittel- und langfristig auch gutes Kurspotenzial haben, wenn man sie zu einem fairen Kurs einkauft. Aber natürlich überbewertete Unternehmen, die nichts als Verluste schreiben, ja, die werden natürlich korrigieren.
Ist der ATX bei so einer Rallye mal wieder ein Sonderfall? Warum ist der nicht bei den Rekorden?
Naja, der ATX ist insofern ein Sonderfall, weil er einfach sehr finanzlastig ist von der Aufteilung her und von der Segmentierung und dadurch natürlich ja kein so breites Spektrum abbildet, wie es zum Beispiel die österreichische Wirtschaft, die ja doch sehr industriell geprägt ist, abbilden würde. Das heißt, der ATX ist in Wirklichkeit eher ein in Richtung sehr stark Finanzmarkt verschobenes Konstrukt, das nicht die reale österreichische Wirtschaft zu bildet.
Kommen wir zum Rosinger Index. Der ist ja virtuell, also nicht investierbar und nicht zur Verwendung als Benchmark für Finanzprodukte bestimmter Performance-Indizes bestimmt. Trotzdem, Gratulation, hat der Rosinger Index, also der ROSGIX, jetzt die 3.800 Punkte überschritten und mehr als 3,8 Milliarden Euro Indexkapitalisierung. Heißt das jetzt aber auch, haben Sie einen Depotauszug von 3,8 Milliarden, den Sie in echtes Eurogeld umtauschen könnten?
Also ich selber investiere mein eigenes Kapital und der ROSGIX bildet eines meiner Konzerndepots ab in der Zusammensetzung, die dann immer wieder von der Wiener Börse angepasst wird. Also es ist so, dass der ROSGIX jetzt keine Aktien drinnen hat zum Beispiel, die wir nicht auch in einem entsprechenden Depot von uns haben und auch die Zusammensetzung wird immer wieder angepasst. Das heißt also, wenn wir etwas zur Gänze verkaufen und zur Gänze aussteigen, dann geht das auch aus dem ROSGIX raus und wenn wir irgendwo in einer Investitionsphase drinnen sind und nennenswert dort investiert sind, dann geht das auch in den ROSGIX in die Zusammensetzung ein mit einer bestimmten Ausnahme. Wir haben definiert, dass wir nur jene Werte in den Roskix aufnehmen, die zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme mindestens ein 0,5% des Roskix-Volumens ausmachen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, maximal 15 Werte in den Roskix auf. Das heißt, angenommen, wir würden einmal ein breiter gestreutes Depot haben, was wir grundsätzlich eher vermeiden wollen, weil wir uns stärker konzentrieren und sagen, wir wissen, was wir tun und wo wir investieren. Aber angenommen, wir hätten einmal ein sehr breit gestreutes Depot und wir hätten zum Beispiel 30 Werte drinnen, die diese Regelung von den mindestens 0,5% Roskix-Volumen übertreffen, dann wäre es so, dass man nur die größten 15 Gewichtungen aufnimmt, weil wir 15 Werte beschränkt haben in unserem Indexregelwerk des Roskix. Aber sonst, ja, er bildet unter diesen Einschränkungen eben entsprechende Zusammensetzung eines realen Depots unseres Konzerns ab. Ja.
Also wie schwer ist der Herr Rosinger? Über 3,8 Milliarden?
Der Herr Rosinger sagt nicht, wie schwer er ist, weil er ist nicht das Forbes Magazine und er ist auch nicht bereit, bei irgendwelchen Magazinen dafür zu zahlen, dass er entsprechend in verschiedenen Milliardärslisten genannt wird. Aber der Herr Rosinger ist schon, er ist nicht leicht, man sieht es ihm ja auch an. Ne?
Vielleicht nochmal schnell, was sind denn die Renner-Aktien in Ihrem Index?
Eine der Renner-Aktien ist natürlich Leonardo, wo wir sehr früh eingestiegen sind. Wir sind ja eingestiegen, gleitend. Ich bin seinerzeit schon 2003, habe ich begonnen in Leonardo zu investieren, habe dann immer wieder nachgekauft. Und Leonardo ist ein Rüstungswert, ich nenne es immer ein Friedensverteidigungsindustrieunternehmen und zwar eines der größten weltweit in der Europäischen Union, eines der bedeutendsten und stellen zum Beispiel entsprechend Eurofighter her, stellen den Alenia 346 Trainer her und dergleichen. Man hat auch die Bell Hubschrauber Company im Konzern. Das heißt, man ist ja relativ breit aufgestellt zwischen Verteidigungsanwendungen, aber auch zivilen Anwendungen, weil natürlich die Bell-Hubschrauber, die werden als fliegende Kräne bei Baustellen genauso eingesetzt oder im Rettungsdienst und dergleichen. Ja.
Wie war das? Wie viele Firmen haben Sie schon in die Börse gebracht? 69, glaube ich, ne?
69 Börsengänge, genau, ja.
Das heißt, wir können jetzt über die möglichen neuen Kandidaten für einen IPO oder Listing sprechen, also die Nummer 70, 71, 72 sozusagen. Ich nenne sie einfach genau. Rosinger Börsenkinder. Mit ihrer Rosinger RMS GmbH, also sie päppeln die Firmen auf, sie finden die, gewisser Prozess und aufpäppeln, das könnte zum Beispiel eine Kapitalerhöhung sein, Beratung fürs Management und dann machen sie börsenfit und übergeben sie dann an der Börse und dann bekommen die eine ISIN-Nummer. Gehen wir es im Schnellverfahren durch. Was macht Regest AG? Software für Hotels, was macht diese Software?
Naja, die Regest AG ist ein ganz spezielles Unternehmen, ist ein Spin-off der Zeppelin Group, die noch vor der Jahrtausendwende, klingt jetzt pathetisch, aber ist auch schon, ja, sage ich jetzt, 25 Jahre her, gegründet wurde als spezialisierte Agentur, die sich dann immer stärker in den Tourismus hineingearbeitet hat und natürlich dann erkannt hat, welche Bedürfnisse der Hotelbetreiber und Hotelketten haben. Und man hat festgestellt, dass es zwischen dem emotionalen Kauferlebnis des Kunden und Buchungserlebnis des Kunden und der statischen Hotelwebsite, die im Prinzip nicht interagiert, etwas gibt, was gefüllt werden muss, diese Lücke. Und so hat man dann eben von der Zeppelin Group Regest ausgelagert, ist mittlerweile eine eigene Gesellschaft und Regest betreibt mit dem Chris, so heißt das Produkt, den ersten virtuellen Hotelmitarbeiter, der Hotelbuchungen und dergleichen interaktiv mit dem Kunden erledigt und dem Kunden ein entsprechendes Buchungserlebnis gibt. Also es ist ein virtueller Zimmerverkäufer, der auf künstliche Intelligenz beruht. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Modell. Es gibt entsprechend hohe Wachstumsraten. Es ist so, dass dann Regest noch zwei weitere Produkte hat. Das ist der Regest Sales Cycle, wo man eine Kommunikations- und Verkaufssoftware, die mit dem GRIS entsprechend kompatibel ist und wo man Angebote entsprechend personalisieren kann, wo man das Buchen von Zusatzleistungen auch noch anregen kann, von Optionen und dergleichen, das sich auch natürlich sehr bewährt. Und dann gibt es noch die Yellow World of Regest, also IWAR abgekürzt für Yellow World of Regest, wo der Kunde oder potenzielle Kunde in einem Hotelraum, der Rigas gehört, das gesamte Erlebnis der IT-Lösung, der Software-Lösungen von Rigas aus Kundensicht miterleben kann. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch für den Hotelier, das zu verstehen. Ich habe vorhin erwähnt, Hotels und Hotelketten, mittlerweile setzen über 1000 Hotels die Software von Rigas ein und jede Woche werden es mehr.
Also Rigas hilft quasi, die Zimmerkapazitäten schneller an den Hotelgast zu bringen.
Schneller und mit einem Nutzererlebnis, das den Hotelgast auch dazu bewegt, dass er sich mehr dafür interessiert, welche Zusatzangebote das es gibt, sodass hier entsprechend der Umsatz pro Hotelgast auch gehoben wird, weil natürlich, wenn Zusatzangebote gebucht werden, diese sehr oft relativ deckungsbeitragsintensiv sind.
Kandidat Nummer 71. Gut, die Reihenfolge werden wir dann sehen, ob die auch so stimmt, aber theoretisch Nummer 71. BSP Immobilien AG, klassischer Immobilienentwickler oder was ist das Besondere daran?
Naja, BSP Immobilien AG ist, auf der einen Seite erscheint es wie ein klassischer Immobilienentwickler, hat aber ein anderes Geschäftsmodell. Sie entwickeln nämlich keine Immobilien für den Eigennutzer, die dann verkauft werden, die klassische Schuhschachtelwohnung oder die man dann an den Anleger verkauft, als Vorsorgewohnung, als Einzelne, sondern die BSP ist ein Unternehmen, das von zwei Unternehmern kreiert wurde. Das eine BS steht für Bruckner Simon, Mario Bruckner Simon, ein bekannter Grazer Unternehmer. Und P steht für Diplomingenieur Alexander Bongratz, Bongratzbau in der Steiermark, einer der großen Platzhirschen, seit rund 100 Jahren im Geschäft. Und die haben ihre Immobilienaktivitäten bei der Entwicklung von Bauherrenmodellen zusammengetan in diese BSP schon vor Jahren. Setzen damit Bauherrenmodelle um. Was ist der Unterschied von einem Bauherrenmodell zu einer klassischen Vorsorgewohnung oder Anlegerwohnung? Beim Bauherrenmodell ist es so, dass es eine kürzere Abschreibezeit gibt für die Immobilie. Das heißt, das kann natürlich für einen Anleger, ich denke jetzt an einen 50-jährigen Rechtsanwalt, an einen Zahnarzt oder was auch immer, der sagt, er hat keine Perspektive 25 Jahre, 30 Jahre, weil da möchte er schon in Pension sein, nämlich eine kürzere Perspektive für die Abschreibung. Für den kann das natürlich interessant sein zur Vermögensschaffung. Das ist das eine. Das zweite, das Bauherrenmodell ist auch darin gekennzeichnet, dass es im Regelfall einen preiswerten, einen günstigen Wohnraum mit günstiger Miete schafft. Und daher gibt es auch diese entsprechende Unterstützung im steuerlichen Bereich. Sie sehen schon, das geht recht stark von der Immobilienentwicklung über die Umsetzung, die natürlich durch Bongratz entsprechend gewährleistet ist, auch in den steuerlichen Bereich von der Konzeption hinein. Und das ist eben ein sehr komplexes Immobilienentwicklungsthema. Und dieses Know-how, das die beiden Proponenten, der Herr Bruckner-Simon und der Herr Bongratz, hier gebündelt haben, das ermöglicht hier ein erfolgreiches Geschäftsmodell.
Der dritte Kandidat für die Börse, UKO Microshops. Da geht es um Automaten, Warenautomaten. Man kennt sie vielleicht, Getränke oder das Steak zum Grillen am Sonntagnachmittag aus dem Automaten des Metzgers oder die Milch vom Landwirt. Was bietet UKO alles an?
Das spricht man nicht UKO aus, sondern UKO und ist abgeleitet vom Namen Unterkofler, der Gründerfamilie und jetzigen auch Eigentümerfamilie. Ja, im Wesentlichen ist es so, wie Sie richtigerweise gesagt haben. Die UKO bietet im Prinzip einen Point of Sale an. Ursprünglich in den 70er Jahren gegründet. Wir alle kennen noch aus unseren seinerzeitigen sportlichen Aktivitäten während der Studentenzeit die entsprechenden Getränkeautomaten und dergleichen, die wir in den Universitätssportzentren gehabt haben. An das können wir uns alle natürlich noch erinnern und das hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Also die UKO hat aus dem Getränkeautomaten irgendwo im Schmuddeleck einen, ich nenne es jetzt einmal fast, kleinen Feinkostladen am Point of Sale gemacht. Das heißt, man kann damit natürlich auf der einen Seite hochspezialisierte Produkte, die entsprechend bestückt sind, in Einkaufszentren und in innerstädtischen Lagen anbieten. Das ist einmal das eine, kann teilweise auch in Richtung eines Shop-in-Shop-Konzepts gehen. Das geht aber auch in die Richtung, wie Sie sagen, Bauernhof, Abhofvermarktung. Oder auch, was ein Trend ist, der in der nächsten Zeit immer mehr kommen wird, meiner Meinung nach, dass der Nachversorger, wo es immer wieder Probleme gibt in kleinen Gemeinden, dass es Nachversorger, die einfach durch mehrere Automaten oder eine Automatenbatterie ersetzt werden und damit de facto die Funktionen des Nachversorgers übernehmen. Und die UKO hat in den letzten 5 Jahren bis Ende 2023, also diese Geschäftszahlen liegen schon vor, den Umsatz verdreifacht, und zwar nur mit der Servicierung und Betreuung dieser Automaten. 9,1 Millionen Jahresumsatz. Für heuer geht man davon aus beim Unternehmen, dass man die 10 Millionen Euro Marke überschreiten wird. Man betreut 6.000 Automaten derzeit und hat 4 Standorte, von denen man die auf betreut, und rund 40 Mitarbeiter, die dafür zuständig sind. Das Wachstum geht weiter, die Nachfrage ist ungebrochen, und ich glaube, das ist ein spannendes Geschäftsmodell, und darum gefällt mir das persönlich auch, weil man damit für das Land oder für gerade für Regionen, auch wo viele ihren Zweitwohnsitz haben, die Infrastrukturversorgung verbessern oder teilweise auch sicherstellen kann.
Herr Rosinger, ich danke Ihnen.
Bitte gerne.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.